Großbritannien befindet sich in der wahrscheinlich größten Regierungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Noch Premierminister Keir Starmer trat am 22. Juni vor seine Tür an der Downing Street und erklärte seinen schon lange erwarteten und auch von vielen zutiefst ersehnten Rücktritt. Und jetzt halte ich fest, der kommende Regierungswechsel ist damit dann der sage und schreibe 7. innerhalb von gerade mal 10 Jahren. Das Königshaus hat längst seinen einzigen Ruf als makellose und ehrwürdige Monarchie verloren. Der Bildungssektor mit seinen prestigeträchtigen Elite-Unis wie Oxford und Co. sind im freien Fall und das Gesundheitssystem NHS steht genau wie das in Deutschland kurz vor dem Kollaps. Aber ein Thema beschäftigt die Bürger im Vereinigten Königreich so tiefgreifend wie kein anderes und hat Millionen auf die Straße getrieben, nämlich das Thema Migration. Es haben sich Subkulturen entwickelt, es haben sich No-Go-Areas entwickelt und natürlich auch immer mehr Kriminalität, Gewalt und sexueller Missbrauch, die Masseneinwanderung nach Europa und eben auch in das Vereinigte Königreich mit sich gebracht hat. Kurz vor Starmers Rücktritt veröffentlichte der MP und Restore UK-Chef Rupert Lowe einen mehr als 200-seitigen Bericht über das Phänomen der sogenannten Grooming-Gangs in Großbritannien. Er zeigt darin das verheerende Ausmaß von über 50 Jahren an landesweit organisiertem Missbrauch, Gruppenvergewaltigungen und illegaler Prostitution von minderjährigen Mädchen. Überwiegend die Tätergruppe durch muslimisch-pakistanische Männergruppen. Mein Team und ich haben uns durch das 200-seitige Dokument gekämpft, gequält, muss man schon fast sagen, weil es war wirklich ekelhaft. Und deswegen die Triggerwarnung, wenn du das nicht wissen willst, beziehungsweise nicht ertragen kannst, dann schalt weg. Aber in diesem Video erfährst du alles, was du über dieses unglaubliche Phänomen der Rape-Gangs, der Massenvergewaltigung in Großbritannien wissen musst, welche Konsequenzen meiner Meinung nach unbedingt notwendig sind und dass vergleichbare Fälle mittlerweile leider auch in Deutschland zum Alltag geworden sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und brisanten Folge Finanzierung. Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Das Problem mit den Grooming-Gangs beschäftigt das Vereinigte Königreich schon eine ganze Weile. Es ist kein neues Phänomen gewesen. Die ersten Berichte über derartige Vergewaltigungsfälle reichen sogar bis in die 50er Jahre zurück. Den ersten großen Skandal gab es aber erst Jahrzehnte später. Im sogenannten Jay-Report wurden Fälle von 2004 aus der Stadt Rotherham publik gemacht. Der Bericht von 2014 stellte rückwirkend fest, dass in dieser beschaulichen Stadt mindestens 1400 Kinder über Jahre missbraucht worden waren, ohne dass es eine systematische Strafverfolgung gegeben hat. Schon damals wurde die Führung der Stadt und die Polizei als Treiber der Vertuschung festgemacht. Ja, kein Spaß. Viele Beamte gaben in der Untersuchung nämlich zu, dass sie Angst hatten, einer Benennung der Täterherkunft als rassistisch gebrandmarkt zu werden, weshalb man lieber wegsah. Das heißt, man hat das politisch Korrekte, man verhält sich einwandfrei und entspricht dem Narrativ, über das gestellt, was Gerechtigkeit bedeutet. Ich meine, was für ein Schlag ins Gesicht muss das für die Opfer sein und für die Angehörigen der Opfer? Und was dem Fass wirklich den Boden ausgeschlagen hat, war ein Bericht des britischen Innenministeriums von 2020. Nämlich hier wurde behauptet, dass der ethnische Hintergrund bei den Grooming-Fällen überhaupt gar keine Rolle spiele und die Täter sowieso alle weiß seien. Das war natürlich völliger Schwachsinn und auch wieder Whitewashing, ja? Und das stellt letztes Jahr dann ganz klar der staatliche Casey-Report klar. Er verwies auf ein jahrzehntelang systematisches Versagen der britischen Behörden bei der Verfolgung der Grooming-Gangs. Die Autorin Baroness Casey betont dabei, dass ein unverhältnismäßig hoher Anteil von Männern asiatischer Herkunft und den Verdächtigen im Zusammenhang mit gruppenbezogener sexueller Ausbeutung von Kindern stünde. Sie bezog das jedoch lediglich auf die lokale Ebene. Landesweit habe man noch nicht genug Daten gehabt, um Schlüsse auf Herkunft etc. ziehen zu können. Und dieser wichtige Kontext, also der ethnische Hintergrund der Tätergruppen, wurde bis dahin aus Angst vor Rassismusvorwürfen in den meisten Datenbanken eben einfach noch nicht erfasst und preisgegeben. Und deswegen konnte man 2020 auch behaupten, Ethnie spielte keine Rolle. Klar, wenn man das nicht dokumentiert, kann man natürlich leicht sagen, dass es nicht relevant ist und dass es vielleicht alle sind oder nur die Weißen oder whatever. Aber der brandaktuelle Rape Gang Inquiry Report von Rupert Lowe, der zu Recht so hohe Wellen geschlagen hat, folgt also einer Vielzahl vorheriger Untersuchungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, die britische Regierung meist selbst in Auftrag gegeben hatte. Und der jetzige Bericht ist in keinster Weise mit den anderen vergleichbar. Er ist eben nicht von staatlicher Seite aus angeregt worden und vielleicht auch geschönt worden. Er ist vielmehr eine eigenständige, unabhängige Ausarbeitung einiger Abgeordneter und Mitarbeiter rund um den Restore UK-Chef Rupert Lowe. Er selbst unterliegt also keiner Beeinflussung durch die Regierung, die immer wieder versucht hat, das Problem und vor allem die Tätergruppen zu verschweigen. Und es macht den Inquiry Report auch so wichtig. Und deswegen ging er auch viral. Es wird nämlich endlich Klartext gesprochen, mit Daten und Fakten gearbeitet und nicht um das eigentliche Problem der Ethnizität der Täter herummanövriert. Lasst uns gemeinsam in den Report reinschauen. Den wesentlichen Teil des Reports machen ausführliche Schilderungen der Missbrauchsgeschichten einiger ausgewählter Opfer und deren Angehöriger aus. Diese haben eigens für die Erstellung dieses Reports erneut ihre Geschichten erzählt, um den Menschen da draußen, also dir, mir, uns allen, die Wahrheit zu erzählen, was wirklich vorgefallen ist. Und das Team um Rupert Lowe hat zusätzlich staatliche Dokumente, Berichte von Sozialämtern und Gerichtsdokumenten hinzugezogen, um das zu untermauern mit Daten und Fakten, um die Aussagen, wenn möglich, zu verifizieren und zu ergänzen. Das macht die ganze Arbeit so wertvoll. Und anhand dieser im Bericht rekonstruierten echten Fallbeispiele werden das Profil der Täter, ihre Motivation, das Vorgehen und vor allem auch das dadurch erfahrene Leid für die Opfer und deren Angehörigen besonders deutlich. Damit du auch einen Einblick in die persönlichen Geschichten eines Opfers der pakistanischen Rape-Gangs bekommst und verstehst, welche Ausmaße das Ganze angenommen hat, möchte ich dir jetzt die verkürzte deutsche Übersetzung des Falles von Chloe aus dem Bericht vorlesen. Und hier nochmal die Warnung. Im Folgenden werden jetzt teilweise explizite Schilderungen von Missbrauchserfahrungen zum Thema gemacht. Die nächsten Minuten werden knüppelhart. Nach dem Tod ihres Vaters zog die 10-jährige Chloe zu ihrer Mutter und wurde dort von ihrem Stiefvater schwer sexuell missbraucht und mit Drogen ruhiggestellt. Auf der Flucht vor diesem Umfeld geriet sie auf der Straße in die Fänge einer Gruppe älterer Männer, die ihre emotionale Verletzlichkeit durch gezieltes Grooming ausnützten. Als selbst die Polizei ihr nach einem weiteren Missbrauch durch ihren Onkel nicht glaubte, verlor das Kind jegliches Vertrauen in Erwachsene und wurde völlig isoliert. Nach einem traumatischen Vorfall in einem Hotel, bei dem das Personal wegsah, wurde die 11-jährige Chloe schließlich an einem abgelegenen Ort von einem 25-jährigen Mann im Auto vergewaltigt. Obwohl sie die Täter dieses Verbrechens Jahre später vor Gericht brachte, endete der Prozess im Jahr 2022 für sie ohne Gerechtigkeit mit einem Freispruch für den Täter. Und hier fehlen mir einfach die Worte. Nur damit ihr Bescheid wisst, das war nur ein klitzekleiner Teil des Berichts über Chloes Schicksal. Ihr könnt natürlich selber nachlesen, ich werde den Report unten in den Shownotes verlinken. Und trotzdem müssen wir noch einmal auf ihren Fall schauen, um zu verstehen, wie das typische Vorgehen der Täter der sogenannten Grooming-Gangs genau aussieht. Denn Chloe ist nur eine von Zehntausenden, vielleicht sogar Hunderttausenden von diesem Phänomen betroffenen minderjährigen Mädchen. Und das Schema ist in den meisten Fällen dasselbe. Es fängt schon vor dem eigentlichen Missbrauch bei der Auswahl der potenziellen Opfer und der Phase 0 an. Wie im Erfahrungsbericht deutlich geworden ist, suchen die Täter meist vulnerable Individuen heraus. Kinder, die schon Missbrauchserfahrungen durchgemacht haben, die in einem armen Haushalt, einer schlecht behüteten Familie oder mit sonstigen schwierigen Lebensumständen aufgewachsen sind. Das sind easy targets, leichte Ziele. Und anzutreffen sind diese Kinder dann meist bei Schulen, in Stadtteilen mit einer niedrigen sozioökonomischen Schicht, bei Jugendämtern oder halt in Sozialheimen, Jugendheimen und so weiter. Und genau an diesen Orten lauern die Täter auf ihre Opfer und beginnen mit der sogenannten ersten Interaktionsphase der sogenannten Anbahnung. Hier wird versucht, ein erstes Vertrauensverhältnis zum Opfer aufzubauen, ohne dabei direkt zu viel zu verlangen. Den Minderjährigen wird vielleicht zum ersten Mal Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt Geschenke wie Alkohol, Zigaretten oder sogar Drogen, aber auch mit gutem Essen oder kostenlosen Fahrten wird imponiert und wird eine Vertrauensbasis perfide aufgebaut. Bei ihnen wird ein Gefühl erwachsener Anerkennung ausgelöst, das sie als Grundschulkinder so nicht gewohnt waren. Sie werden zum ersten Mal gesehen. Sie werden wahrgenommen. Und wenn das gelungen ist und so eine erste Beziehung zu den Opfern hergestellt wurde, geht man in die nächste Phase über. Die Täter schaffen eine emotionale Abhängigkeit. Aus den ursprünglichen Freundschaften werden nach und nach sexuelle Kontakte und Boyfriend-Dynamiken, die teilweise auch mit der scheinbaren Einwilligung der Opfer einhergehen. Und die es bei Kindern aber natürlich nie geben kann. In dieser entstandenen emotionalen Bindung werden durch die hergestellte Drogenabhängigkeit der Kinder bewusst Angstzustände und Schuldgefühle getriggert, die nur dann aufgelöst werden, wenn das Kind weiter mit dem Täter zusammen ist. An dieser Stelle befinden wir uns schon längst in einer absoluten illegalen, schrecklichen Missbrauchssituation des Kindes, weil die Kinder waren minderjährig. Aber die Täter gehen noch viel weiter. In Phase 3 kommt nämlich der Transport der Opfer in fremde Orte dazu, um die Mädchen dann weiteren Männern anzubieten, wahrscheinlich gegen Geld oder andere Sachen. Sind die Mädchen erst einmal an fremde Orte verschleppt worden, sind auch Gruppenvergewaltigungen keine Seltenheit mehr. Da die Täter oft über Taxiunternehmen organisiert sind, werden die Mädchen meist darüber in nahegelegene Orte verschleppt und den Mitgliedern des Vergewaltigerrings angeboten. Der Report hebt insbesondere hervor, dass der Missbrauch in Gruppen ganz typisch für die Grooming-Gangs sei. In der letzten und finalen Phase des hier beschriebenen Groomings kommt es dazu, dass die Minderjährigen öffentlich gedemütigt werden, dass den Angehörigen der Familie gedroht werden und die Kinder zu Schwangerschaften, Konversion zum Islam und Zwangsehen genötigt werden sogar. In einigen Fällen wird aber auch berichtet, dass die vergewaltigten Mädchen nicht für eine islamische Ehe in Frage kamen, sie wurden vielmehr als Kuffar, also als Ungläubige oder White Trash bezeichnet. purer Rassismus eben. Geheiratet werden sollten hingegen reine jungfräuliche Musliminnen. Wir sehen also, nicht nur die Abstammung der Täter, also der meist pakistanische Hintergrund, sondern vor allem auch die Religion scheinen in diesem Komplex eine wichtige Rolle zu spielen. Und nochmal, es gibt gute Pakistanis, schlechte Pakistanis, gute Deutsche, Scheißdeutsche, gute Türken, blöde Türken. Es gibt Arschlöcher in jedem Land, mit jeder Hautfarbe, mit jedem Geschlecht. Ja, davon gibt es aber nur zwei, also Geschlechter. Und ich will damit in keinster Weise sagen, dass jeder, der den Islam praktiziert und gläubiger Muslim ist, zu solchen abscheulichen Taten neigt oder dass nur Muslime und nie Christen, Hindus oder Juden derart auffallen. Aber es scheint zumindest so, als spiele der kulturelle Hintergrund, der mit dem islamischen Glauben in den betroffenen asiatischen Ländern zusammenhängt, doch eine gewisse Rolle. Denn das Täterprofil ist oftmals wirklich identisch. Denn das Phänomen der Gruppenvergewaltigung hat beispielsweise auch in Deutschland vor 2015 quasi keine Rolle gespielt. Mit der Kölner Silvester nach 2015, erinnert euch, ja, eine Armlänge Abstand, ja, ging die ganze Schose bei uns auf einmal auch schlagartig los. Und die Polizei erfasst seit 2018 dieses Phänomen sogar gesondert im Bericht. Und die Statistiken sind hier ganz klar. Seit Erfassung liegt der Ausländeranteil bei um die 50%. Der Anteil von Ausländern in der Bevölkerung ist aber viel, viel geringer. In UK ist es natürlich nicht anders. Wahrscheinlich ist es dort noch deutlich schlimmer. Der Bericht nennt zig Analysen von dokumentierten Missbrauchsfällen, Festnahmen oder Verurteilungen. Und immer sind ausländische Gruppen, vor allem pakistanische und muslimische, überrepräsentiert. Eine Analyse von 264 Verurteilungen wegen gruppenbezogener sexueller Ausbeutung von Kindern im Zeitraum von 2005 bis 2017 ergab beispielsweise, dass 84%, also 222 Täter, südasiatischer Herkunft waren, wobei die überwiegende Mehrheit pakistanische Muslime waren. Nur 7% waren weiß und nur 8% schwarz. Der britische Islamwissenschaftler Taj Hargay, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der selber Muslim ist, spricht eine ganz besondere, klare Sprache.
Why is it that virtually every single person in these grooming gangs up and down the country, they're all Muslim? They may be 95% Pakistani, but all of them are Muslim. For example, every Friday when the congregational prayers are ended, up and down the country, the imam says we should condemn the disbelievers and the non-believers and all those who are not Muslim, and only Muslims are going to heaven. And so when you have that idea of superiority, of supremacy, of segregationism mentality, then yes, these people then go out and then do bad things to these young, vulnerable teenage girls who are most of them are in care, and they abuse them and use them as a chewing gum. They believe that they are alone going to heaven. For example, I met a Muslim man here in Oxford. He said that the Muslim rapist would go to heaven before a Christian person. Now, imagine that. I was just totally astounded that you could do this. Rape is an evil crime. It's a wicked thing, especially when you do this to young children. You know, and I think we shouldn't give them a free pass. I think what's important is, yes, we should investigate the criminality of sexual grooming, rape gangs, but we should also look at the interlinkage between religion and criminality as far as Muslims are concerned.
Yeah. Auch wenn man selber dieser Glaubensrichtung angehört, kann und muss man die negativen Auswüchse seiner Religion trotzdem aufs Schärfste kritisieren und der Realität ins Auge sehen. Es scheint so, als ob es doch ein ethnisch-kulturelles Problem ist und es sind keine Einzelfälle mehr. Wie gesagt, der Bericht geht von mehr als 250.000 Fällen in Großbritannien aus. Sie beziehen sich dabei auf eine Hochrechnung von Lord Pearson of Rannoch aus dem Jahr 2020. Und wenn man das für ein bisschen übertrieben hält und der Zahl nicht glaubt, lass es nur halb so viele sein, es sind immer noch viel zu viele. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Und was auch skandalös ist, ist, wie wenig darüber bisher gesprochen wurde. Und nicht nur quantitativ ist das Ausmaß enorm. Blickt man auf die Karte von Großbritannien, sieht man Folgendes. Verteilt im gesamten Vereinigten Königreich sind die Grooming-Gangs aktiv. In manchen Orten weniger, in anderen verstärkt. Und leider, das gehört zur bitteren Wahrheit dazu, fasst das Phänomen auch in Deutschland immer mehr Fuß. Wie unter anderem eine investigative News-Recherche offenbart hat, warten auch vor deutschen Schulen diverse Grooming-Gangs in vielen Städten auf ihre Opfer und haben damit auch zunehmend Erfolg. Die AfD hat bei der Bundesregierung eine Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik angefragt und die Zahlen sind wirklich grauenhaft. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 751 Fälle von Gruppenvergewaltigungen polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich viel, viel höher. Viele melden sich nicht aus Scham oder aus Schuldgefühlen oder weil sie bedroht werden. Insgesamt gab es 772 Opfer, die meisten davon natürlich Frauen. Laut Sonderauswertung hatten 53% der Tatverdächtigen keine deutsche Staatsbürgerschaft. Gleichzeitig waren rund 80% der Opfer deutsche Staatsbürger. Besonders viele Fälle wurden in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen und Bayern registriert. Auffällig zudem ist, in 72% der aufgeklärten Fälle waren die Tatverdächtigen bereits polizeilich bekannt. Und ich weiß, das war jetzt harter Tobak und ich weiß nicht, wie das Video ankommt. Ich weiß auch nicht, ob es gesperrt wird. Ich weiß nicht, ob du das jetzt likest oder dislikest, ob du es teilst oder nicht. Aber eins ist klar, weder wir hier in Deutschland noch die Bevölkerung in Großbritannien kann einfach dabei zusehen und es nicht mehr länger ignorieren, was hier passiert. Es ist jeden Tag passiert doch was. Und klar, in Deutschland scheint es noch nicht ganz so schlimm zu sein wie in Großbritannien, aber hey, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Ich will mich damit niemals irgendwie feinstellen und sagen, ja, es sind nur 751 Fälle. Nein, es sind 751 zu viel. Kein Kind sollte irgendwie Opfer eines solchen Verbrechens werden. Also wir müssen endlich wieder den Mut haben, die Realität anzusprechen, auch wenn es vielleicht politisch unkorrekt ist. Und es geht nicht darum, pauschal ganze Gruppen irgendwie auszugrenzen, zu verurteilen, vorzuverurteilen, sondern es geht darum, um Kinder zu schützen. Und deshalb braucht es in Großbritannien, aber auch in Deutschland schonungslose Aufklärung, transparente Statistiken, konsequente Strafverfolgung, harte Strafen und auch die Abschiebung ausländischer Täter. Echte Unterstützung für Opfer und persönliche Konsequenzen für alle Verantwortlichen in Politik, Polizei, Presse, Justiz und Behörden, die diese Verbrechen entweder ignoriert oder sogar bewusst gedeckt haben. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, wenn wir die unangenehme Wahrheit aussprechen. Nicht von Medien, nicht von Politikern, nicht von Ideologen. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Die Opfer müssen gehört werden. Und auch wenn es nach diesem harten Video schwerfällt, denkt immer daran, wegen der Wahrheit bzw. wegen Menschen, die den Mut haben, die Wahrheit auszusprechen, die diese Dinge öffentlich machen und dagegen vorgehen, ist und wird die Welt da draußen immer besser, als wir eigentlich glauben. Herzlichst, euer Marc. Denn nur wenn wir die Wahrheit wissen, können wir sie auch sehen, erkennen und dann dementsprechend auch agieren. Und wenn ihr irgendwo Ungerechtigkeit seht, wenn ihr irgendwo komisches Verhalten seht von Männern gegenüber Frauen oder auch in jegliche Richtung gegen Kinder und so weiter, schreitet ein, zeigt Zivilcourage, weil Zivilcourage ist gelebte Liebe und macht jede Gesellschaft besser. Wir sollten füreinander da sein, wir sollten nicht nebeneinander leben, nicht gegeneinander leben, sondern miteinander leben und für andere uns einsetzen, vor allem für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Liebe geht raus.